Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Schaubefehls. Nach einer kleinen Pause sind wir zurück. Diesmal war die Pause sogar kürzer als die ganzen Pausen, die wir vorher hatten. Und mit zwei fantastischen Filmen. Und neben mir, dem Matze, ist noch dabei im virtuellen Studio der André. Hallo.
Moin, Matze.
Na, wie ist das Wetter in Hamburg?
Überraschenderweise viel zu heiß für diese Jahreszeit und ich mag das nicht.
Echt?
Ich habe den ersten Sonnenbrand des Jahres im Nacken. Das ist meinem Kellerkind-Dasein ist es nicht gestattet, einfach mal nur in die Sonne zu gehen. Das möchte das nicht.
Kann ich nachvollziehen.
Ziemlich schön und es ist wie immer einfach viel zu plötzlich gekommen. Ich bin noch ein bisschen leicht erkältet. Diese typische so Wechselwetter, weißt du, so Erkältung. Ich vertrage sowas einfach nicht. Und vor 10 Tagen wurden hier noch morgens Autos gekratzt und jetzt ist es halt irgendwie 25 Grad. So, dass welcher Metabolismus soll das bitte aushalten, ohne durchzudrehen? Von daher, aber ey, ich beschwere mich nicht. Wir haben in Hamburg selten genug Sonne im Jahr. Also von daher, alles gut.
Ja, mir zerschießt das immer sofort den Kreislauf irgendwie.
Ja, kenne ich.
Also und das ist jetzt auch wieder super. Ich habe seit 2 oder 3 Tagen, schwindelt es mir. Und das ist einfach echt mega unangenehm. Dabei ist das Wetter hier im Osten noch gar nicht so schlimm.
Ja, genau, du sitzt ja jetzt da fleißig in oder bei Magdeburg, ne?
Ja, im wunderbaren Schönebeck. Die Pension, in der ich die 2 Monate absitze, die ist direkt am Kurpark. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich alles, was man über diesen Ort wissen muss.
Aber absitzen klingt auch schön, als ob du so ein Knast-Life hast irgendwie.
Ich habe ja schon vor 7 Jahren, als ich mein erstes journalistisches Praktikum hatte, gemerkt, ey, so Tageszeitung, Lokalredaktion findest du nicht geil. Und das Praktikum war in Hamburg. Jetzt überleg dir mal, wie es mir geht hier in einem, es ist offiziell eine Stadt, es ist sogar Stadtteile. Ich brauche eine halbe Stunde, um vom einen Punkt des, um einmal quer durch die Stadt zu gehen. Also es ist echt wow.
Ja, ist doch idyllisch.
Das ist es, ja. Also ich komme in den ganzen RPGs, die ich mir mitgenommen habe, gut voran.
Ich wollte gerade sagen, und außerdem im Zweifelsfall, wenn man nichts zu sehen hat draußen, dann guckt man halt Filme.
Ja, ich habe jetzt mit Assassin's Creed Odyssey angefangen.
Guckt man keine Filme.
Nee, ich habe nach, ich glaube, 3 oder 4 Stunden mal die Karte komplett rausgesummt und bin fast vom Stuhl gefallen.
Ja, es ist leider ein bisschen groß geworden.
Ja, es ist schon verrückt, aber naja. Mal sehen. Ich habe ja noch ein paar Stündchen hier. Ja, eben. Ja. Aber lass uns doch nicht allzu lange mit dem Vorgeplänkel aufhalten, denn ich habe richtig, richtig Bock zu hören, was du so zu sagen hast. Und ich glaube, du hast auch gemerkt im Vorgeplänkel, was sich so auf Twitter abgespielt hat, dass einige durchaus Bock auf diese Folge haben, oder?
Ich wusste da wirklich tatsächlich nicht, dass das wirklich so ein, wie soll ich mal sagen? Erstens ein Phänomen, zweitens irgendwie auch ein Streitgesprächsthema und irgendwie Guilty Pleasure. Gut, Guilty Pleasure dachte ich mir schon. Aber es hat, also vor allem, also es kam überrascht viel Zuspruch für den Film. Da war ich doch sehr überrascht tatsächlich von dem Twitter-Publikum. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass so viele doch gesagt haben, oh, das ist voll mein Ding oder das ist meine Jugend oder was auch immer. In welcher Reaktion auch immer, aber es wurde auf jeden Fall sehr positiv aufgegriffen, darauf war ich nicht gefasst einfach. Ja, das stimmt. Ja, was hast du mir gegeben? Die Hörer, natürlich unsere Fleißigen, die wissen es aus der letzten Folge. Du hast mich ein bisschen gefoltert, allerdings nicht mit Saw, sondern mit High School Musical aus dem Jahr 2006, eine Disney Channel Produktion. Lief auch damals exklusiv auf dem Disney Channel in den Staaten zuerst. Und ja, stammt aus der Mitte 2000er Zeit, als Jungdarsteller wie Zac Efron und Vanessa Hutchins über die Disney-Kanäle flimmerten. Und genau, die beiden spielen hier auch mit, noch in jüngsten Jahren. Wenn man halt bedenkt, irgendwie, ich habe gerade erst hier den neuen Zac Efron gesehen, wo er Ted Bundy, den Serienkiller, spielt.
Ja.
Ja, das sind schon, der hat sich gemacht, der junge Mann.
Bestimmt. Der hat also im Gegensatz, wobei Daniel Radcliffe ist ja auch so eine Sache, aber der hat sein Stigma sehr, sehr, sehr schnell losgeworden.
Ja, absolut. Also ich meine, er hat ja auch noch so in so Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Greatest Showman oder so gespielt, ne, was ja auch dann absolut passt, auch so aus der Vergangenheit heraus.
Was aber super lustig ist, weil er meinte, glaube ich mal, nach High School Musical, nach den drei Teilen, hatte er keinen Bock mehr auf Musical.
Okay, ja. Ja gut, ich meine, wenn dann so ein Projekt anknüpft, auch mit natürlich dann mit einem, sag schon, Hugh Jackman, dann natürlich irgendwie sonst mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das hat dann doch gereizt, sage ich mal. Und Greatest Showman war ja trotzdem irgendwie noch auf seine Art und Weise ja trotzdem auch noch mal größeres Hollywood-Kino jetzt als High School Musical, möchte ich behaupten. Von daher kann man es ihm dann nicht abstreiten, selbst wenn er eigentlich keine Lust mehr drauf hatte. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wenn man ihn da sieht, als kleinen Disney-Boy, zurecht geföhnt, wie so ein armen Schuljungen. Im Vergleich eben mit dem Zac Efron von 2019, das sind eben definitiv Welten, bei Hutchins ja genau das Gleiche.
Also, ja, also zum Thema Frisur, ne? Danach habe ich mir die Haare genauso wachsen lassen wie er und ich glaube, also mit etwas anderen Konturen, ich trage das bis heute. Ja, hallo?
Mehr muss man zwar eigentlich nicht sagen. Nein, also High School Musical lassen wir geben von 2006. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es denn geht. Und zwar,
ich bitte drum.
Troy, der beliebte Kapitän der Basketballmannschaft, und Gabriella, das kluge und schöne Mitglied des akademischen Clubs, brechen alle Regeln der East High, als sie heimlich für die Hauptrolle im Musical der Schule vorsprechen. Während sie nach den Sternen greifen und ihren Träumen folgen, lernt jeder etwas über Akzeptanz, Teamarbeit und Selbstwertgefühl.
Und genauso schleimig, wie die Beschreibung klingt, ist auch der Film High School Musical. Regie Kenny Ortega hat neben natürlich eben High School Musical 1 bis 3, denn es gibt drei Teile, schon mal Wink an die Zuhörer. Ich werde wahrscheinlich in diesem Podcast-Leben noch alle zu sehen bekommen, so wie ich Matze einschätze. Hat er zum Beispiel auch Sachen gemacht, den kenne ich noch von früher aus meiner Jugend. Hokus Pokus von 93, so ein Hexenfilm mit Sarah Jessica Parker. Lief früher immer im Fernsehen rauf und runter, so ein Kindergrusel.
Der steht bei mir auch noch auf der Watchliste.
Ja, das ist so. Also wenn für dich High School Musical deine Jugend war, aber Kindheit. Hokus Pokus habe ich früher im Fernsehen zigmal gesehen. Und außerdem hat er auch zum Beispiel diesen Michael Jackson Interview Musikfilm This Is It hat er auch gemacht zum Beispiel. Da erkennt man den guten Kenny Ortega, Regisseur. Und High School Musical. Also ja, du hast mir ja schon gestanden, möchte ich fast sagen. Nein, du hast mir natürlich schon vorgeschwärmt, dass dir der Film sehr gut gefällt. Sonst hättest du mir ihn ja auch nicht gegeben, in dieser Euphorie zumindest. Und wie gesagt, nachdem dann das auf Twitter diese ganzen Lobeshymnen runtergebrochen sind, war ich natürlich sehr gespannt. Und ja, was habe ich erwartet? Ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht viel erwartet, weil ich mit einem Film gerechnet habe, der nicht für mich und meine Altersgruppe gemacht ist. Und damit hatte ich auf jeden Fall schon mal recht, damit vorwegzugreifen. Ich habe mit einem Film gerechnet, der sehr drüber ist, der das typische Disney Feelgood rüberbringen möchte, der quasi ein übergeordnetes Thema nutzt, um moralische Dinge für Kinder und Jugendliche rüberzubringen, irgendwie der irgendwas erzählen möchte durch die Disney, rosa Disney-Brille so ein bisschen. Und der vor allem sehr irgendwie kitschig ist und sag ich mal, Klischee behaftet. Und einfach so ein, eben, wie man so ein US-Teenie-Film halt einfach. Aber eben nicht die Stufe, sag ich jetzt mal, jetzt irgendwie, das wäre ein gutes Beispiel. Wie heißt nochmal dieser Cheerleader-Film?
Dieser eine.
Na, es gibt so einen, wie heißt der denn? Es gibt so einen ganz berühmten.
Ist jetzt ein Clueless auch, zum Beispiel?
Ja, vielleicht ein bisschen Clueless, aber ich meine auch ein anderes. Mean Girls. Aber also es ist natürlich nicht so, das ist ja eher dann so 16, 17 aufwärts, sondern ich habe so eine Altersstufe drunter. So, ich habe irgendwie so 11 bis 14, so, dass die Zielgruppe angesprochen werden soll. So, das habe ich erwartet. Also ein sehr romantisierter Teenie-Highschool-Film. Wobei Highschool ist ja eigentlich schon dann in einem älteren Alter, aber so von dem, was ich von dem Film bisher immer gehört habe, habe ich gedacht, das gefällt eigentlich schon älteren Teenies in der Zielgruppe eigentlich nicht mehr. Zumindest hatte ich jetzt immer den Eindruck. So, aber das waren jedenfalls meine Erwartungen. Alles ein bisschen durch die rosa Brille, alles sehr, sehr Disney und alles sehr, sehr, sehr viel Singen, sehr viel Exposition durch Gesang. So, das war mein Empfinden, was ich so wusste, und das war meine Erwartung an den Film. Ja, was habe ich bekommen?
Geile Mucke.
Im Grunde all das. sehr anders zusammengestückelt, als ich es ein bisschen noch in der Vorahnung hatte. Also im Endeffekt sage ich es mal so. Der Film hat für mich einen ganz dicken Punkt gemacht, und zwar einfach in der generellen Kernaussage des Films. Und damit hatte ich eben, wie gesagt, auch recht. Der Film erzählt im Grunde eine Teenie-Geschichte mit Themen, die einfach Teenies in ihrem Alltag interessieren und mitunter auch vielleicht belasten können. Und es geht so um typische Schulklischees. Ja, sowieso diese ganze Schule, auf der das Spiel, also mehr Schublade geht halt auch einfach überhaupt nicht. Ne? Also es ist, jeder sieht halt geleckt aus bis zum geht nicht mehr, hat wieder schön rundgeföhnte Frisuren und jeder ist irgendwie ein bisschen sonnengebräunt und alle sind super hübsch und so, ne? So, also so eine Schule gibt's überhaupt gar nicht auf der Welt, so. Aber bei Disney gibt's das natürlich. Ja. Und alles ist super perfekt an sich, so von außen. Und ja, es ist halt so, dass sich eben der Troy, also Zac Efron, und Gabriella, Vanessa Hudgens, lernen sich durch Zufall nicht in der Schule, sondern es gibt am Anfang so eine kleine Pre-Story, die lernen sich im Urlaub quasi in Schulferien, lernen die sich kennen.
Auf zu einer, Silvester in so einem
Feier, genau, in so einem Skiresort irgendwie oder sowas.
Und beide, oh ey, ich hab keinen Bock da drauf, mit meinen Eltern hier im Skiresort.
Auf so einer Kiddie-Disco irgendwie Karaoke zusammen Zufall singen und merken beide eben, dass sie gut singen können und macht es halt Spaß und dann gibt es so ein kleiner Teenie-Romance-Moment. So, und dann gehen sie wieder getrennte Wege und was dann aber passiert ist, und das ist jetzt nicht groß im Film drin, sondern es passiert wirklich alles in den ersten 15 Minuten. Es ist dann so, dass Vanessa Hudgens durch Zufall, Gabriella kommt durch Zufall an die Schule, wo Troy eben Basketball spielt und eben, ja, die Schule, auf der er ist, so, weil die Mutter
er spielt ja nur Basketball.
Genau, er geht nicht zur Schule, er spielt nur, ja gut, so wie der Film es erzählt, könnte man das meinen, also ja. die Mutter von Gabriella zieht in die Gegend beruflich und dann muss sie auf die Schule und dadurch treffen sich durch Zufall eben da wieder, weil sie zufällig auf seine Schule kommt. Wie gesagt, und ja, Troy hat der Charakter, er ist ja auch wirklich so der Prototyp, der Prototyp Schul Cool Boy, so, ne? Er ist Leader vom Basketballteam, alle halten große Stücke auf ihn. Der Sporttrainer, Sportlehrer ist nicht nur sein Lehrer, sondern auch sein Vater. Was halt diesen, und das meine ich jetzt gleich, wenn ich dann sage, wo quasi die Moral des Films steht. Das spielt ja auch schon sehr rein und hat auch einen großen Stellenwert. So, er hat dann also nicht nur, er hat natürlich großen Druck dadurch, weil jetzt alle viel von ihm erwarten und eben. Sein Lehrer erwartet an sich viel von ihm als Lehrer, aber er erwartet auch noch mal viel von ihm als Vater eben, weil natürlich der Vater selber früher Basketballstar an seiner Schule war und deswegen muss der Bub das ja auch machen. So, also das sind viele Facetten drin, so, die sind okay, also das ist trotzdem alles irgendwie klischeebehaftet vielleicht und ein bisschen, es sind sehr viele Zufälle, die natürlich das alles so ein bisschen befeuern sollen in dem Film, aber das schenke ich ihm alles. Und vom Konstrukt her ist es alles eigentlich gar nicht so uninteressant. Und auf der anderen Seite hast du, wie gesagt, Gabriella, dann die halt so eine, ja, Best-of-Schülerin ist, ne? Sie ist irgendwie, es gibt dann so einen kleinen Dialog am Anfang, da kommt dann raus, dass sie halt schon an anderen Schulen, wo sie war, immer die Beste war und sie ist immer Schulbeste und ist halt ein super Brain und interessiert sich halt für Physik und hast du nicht gesehen und Formeln und ist eigentlich theoretisch so rein vom Wesen und von dem, was sie für Interessen hat, ist genau Gegenteil von Troy. Und die beiden verbindet im Endeffekt halt aber diese Liebe zur Musik, so. Und das ist eben der Punkt.
Mehr braucht man auch nicht, hallo?
Genau, und das ist der Punkt eben, wo dann eben dieser Zwist reinkommt, so. Beide haben Lust auf Musik und es gibt eben dieses Schulmusical, was eben in der Beschreibung auch schon erwähnt wurde. Und die beiden hadern dann eben so, ja, sollen wir uns da, ne, und willst du und sollen wir nicht zusammen und überhaupt. Aber es geht dann eben einfach darum, dass keiner von beiden traut sich eben so richtig aus Angst und Scham eben, ne? Keiner will irgendwie, Troy denkt sich, wenn ich mich jetzt hier für Musical vorsingen anmelde und das kriegen meine Basketballjungs mit, da bin ich ja direkt die Lachnummer der Schule. Und das Gleiche denkt sich halt Gabriella halt, ja, wenn ich das mache, dann denken ja meine Nerdfreunde, ich bin nicht Nerd genug für sie. Und es ist halt, ja, also es klingt halt doof, aber so überspitzen sie das halt hier. Und das ist okay, wie das funktioniert, weil die Moral, so worum es geht, die Probleme, die hier angesprochen werden, dieses Schubladendenken, dieses, du darfst nur in deiner Clique abhängen und wehe, du machst was anderes, als die sagen und so. Das gibt's dann auch in so einem, jetzt kommen wir auch nämlich dann eben mal dazu, zu den Songs. Die Songs erzählen halt hier im Film die Story mehr oder weniger weiter. Also es hat immer, es sind keine, die Songs sind wenig random. Es geht immer um einen aktuellen Bezug dann eben zur Szene davor oder zu einer Verarbeitung von einem dieser Story-Angles. Und gibt dann zum Beispiel einen Song, den fand ich tatsächlich ganz cool, in dieser Schulaula.
Ja, Stick to the Status Quo.
Beim Essen, genau, Stick to the Status Quo, wo es eben darum geht, dann hast du so, das ist halt auch so derbe Klischee, da hast du so 1000 kleine Klicken, so, da hast du so die Skater und die Büffler und die Coolen und hast du nicht gesehen. Und dann sagt halt der eine Skater, singt dann so, ja, ich hab irgendwie, also dann geht's überhaupt darum, so jede Clique singt irgendwie davon, dass einer von der Clique steht auf und sagt, ey, ich hab auch irgendwie ein geheimes Gelüste oder wie auch immer man es nennen möchte. Und womit die anderen nicht rechnen, dann steht halt der eine Skater auf so und sagt, ja, spiel gern Cello. Und dann sagt sein Kifferkumpel so, was? Irgendwie. Und es ist alles so drüber. Es ist alles so unfassbar drüber. Und mein Highlight war auf jeden Fall die eine aus diesem Streberclub, die aufsteht und sagt so, ich mag gern Hip-Hop. Und alle so, oh mein Gott, du magst gern Hip-Hop. Oh mein Gott, er schießt sie. Also es ist so unfassbar Schublade. Also tiefer geht's wirklich nicht rein. Aber wie gesagt, ich schenke ihm immer noch die Ansage, einfach zu sagen, er nimmt das so ein bisschen in dem Moment halt natürlich auf die Schippe, so dass sofort, sobald du irgendwas machst, was aus der Reihe tanzt, was nicht in deinen Freundeskreis passt, womit keiner was anfangen kann, wirst du halt erstmal schief angeguckt. So. Und darum geht es eben, diesen ganzen Film hinzuarbeiten auf dieses, du kannst machen, was du möchtest und vor allem sollten deine Freunde auch dann hinter dir stehen, wenn du dir sowas machen möchtest und deine Familie sollte das auch supporten und so weiter und so fort. Ne? Also das ist, glaube ich, jetzt rausgekommen, wo der Hase da langläuft. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich schenke in diese ganze Story und diesen, was sie da vermitteln auch wollen. Gerade eben für die Zielgruppe, weil, wie gesagt, wie ich auch erwartet habe, der Film, also für mich, also mich persönlich hat der halt überhaupt nicht in seiner Machart angesprochen. Also wirklich gar nicht. Ich fühle mich da wirklich, als ob gleich mir ein Schnuller in den Mund steckt irgendwie. Und ich gucke einen Film irgendwie für Fünfjährige. Es ist alles so übertrieben, Disney-schleimig, bunt, aber es ist halt, ich fand's halt auch irgendwie nicht, also es war nicht lustig wirklich, es gab so ein, zwei Momente, ich fand's eher, wie hat immer übertrieben, es gibt dann natürlich auch, es muss quasi auch Antagonisten geben, das ist so ein Geschwisterpärchen, Sharpay und Ryan, Sharpay gespielt von Ashley Tisdale, die das halt in einer unfassbar over-the-top Performance macht, wobei das tatsächlich ganz cool gespielt war von ihr, aber die muss es natürlich auch geben und die wollen das dann dagegen wirken, weil die sind eigentlich immer die bei dem Musical jedes Jahr die Hauptrollen spielen. Dann fühlen sie sich eben durch die neuen Anwärter dann bedroht und wollen ihnen dann die Nummer versauen. Und hast du nicht gesehen, so die muss es natürlich auch geben. Die fand ich auch ein bisschen weird teilweise in manchen Szenen, weil die hatten dann so ein paar, in den Rehearsals für dieses Musical hatten sie dann in dieser Schulaula so ein paar, müssen sie halt vorsingen und vortanzen. Da gab es so ein paar Choreografien, wo ich mir dachte, Leute, ihr seid Geschwister. Calm down, so. Calm down. Da waren teilweise Spannungen drin, die ich da nicht sehen wollte. Also das nur auch mal so am Rand. Aber ja, das, die muss es halt irgendwie geben. Aber auch die gehörten eben zu diesem ganzen Stereotypen-Kanal, den der Film halt so runterspielt. Und halt, also wie gesagt, ganz im Ernst, ich fand leider, der Film war insgesamt, eben zu gucken, war eher wie ein Unfall leider, als wirklich, dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, der hätte mich jetzt irgendwie begeistert oder mitgenommen. Also es war eher so, wie so ein 90-minütigen Dauergag gucken, wie so ein Running Gag schauen irgendwie. Also meine Freunde kamen auch ab und zu nur rein, sah mich so, wie ich so mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen auf dem Sofa saß und 13-Jährigen zuguckte, wie sie irgendwas
über sich anschmachten,
über Dinge singen, die ich nicht möchte. Und ach, ey, der ist wirklich einfach schwer zu bewerten in sich. Also weil der, es ist halt faktisch kein guter Film. Also nee, ich verstehe, wenn man da rauszieht, wenn man sagt, okay, es ist vielleicht halt wirklich ein Guilty Pleasure aus irgendeinem Grund heraus, wenn man sagt, okay, ich habe den vielleicht damals, als er neu war, in einer bestimmten Zeit in meiner Jugend geguckt und damals hat er mich irgendwie dann angesprochen, vielleicht auch mit den Themen oder was auch immer, oder ich war verliebt in Vanessa Hudgens oder was auch immer, oder eben in Zac Efron. Das ist alles fein, das verstehe ich dann auch, wo das herkommen kann. Ich verstehe, dass man das vielleicht irgendwie als Trinkspiel spielt, irgendwie jedes Mal, wenn einer einen dummen Song singt, musst du 18 saufen, dann musst du vielleicht den halben Film nicht mehr ganz so nüchtern ertragen. Ich verstehe, wie man an den Film rangehen kann und irgendwie da was rausziehen kann, was nicht zum Fremdschämen gedacht ist, aber so rein wirklich als das, was er einfach ist, und zwar einfach ein Musikfilm, ein Musicalfilm für Kids, muss ich halt leider sagen, ey, es war leider halt einfach mehr Cringe-Fest als alles andere, ne? Also.
Ach, das kommt mir jetzt sehr überraschend, dass du das so findest.
Ja, mein Gott, ich hätte auch jetzt hier sitzen können und sagen können, oh mein Gott, ist der beste Film aller Zeiten. Nee, ist er halt einfach leider nicht. Also, wie gesagt, ich schenke ihm, er kriegt von mir einen dicken Punkt für die Story und für die Message, die er erzählen, weil, wie gesagt, gerade für die Zielgruppe, in der er sich bewegt, kann das funktionieren und er bringt das halt spielerisch halt rüber, dieses Akzeptanz, Freundschaft, Teamwork, zusammen was erreichen, auch über seinen Schatten springen, solche Geschichten. Das gebe ich ihm alles. Das ist schon echt okay, wie er das auch erzählt und wie hat gerade für die Zielgruppe. Aber er trieft halt, wie gesagt, einfach komplett vor allem, was halt die Disney rosa-rote Brille irgendwie da aufzufahren hat. Und das ist einfach alles nicht geil. So, es ist halt Disney-Teenie-Darsteller, die über 90 Minuten über den Bildschirm hüpfen und die ganze Zeit mit ihren gebleachten Zähnen in die Kamera grinsen, wie Grenzdebile irgendwie. Das ist halt, ja, das tut halt dann leider im Endeffekt mehr weh, als es dann wirklich doch unterhält. Und was ich ganz gut fand, ist auch ich habe auf Amazon gestreamt, da war er leider nur in Deutsch zu sehen. Ich fand es aber dann noch sehr gut, dass die Songs zumindest auf Englisch waren mit Untertiteln.
Ja.
Wenn sie die jetzt eingedeutscht hätten, hätte ich, glaube ich, rebelliert, dann hätte ich mir doch irgendwo die Blu-ray orgen müssen. Von daher, ich glaube aber tatsächlich jetzt, bevor jetzt wieder irgendwelche O-Ton-Schreier kommen, ich glaube jetzt nicht, dass der Film da jetzt so viel eingebüßt hat durch eine Synchro.
Aber ja. So kannst du doch gar nicht richtig die schauspielerische Leistung beurteilen.
Ja, absolut. Gruß an Twitter. Ich bewage es zu behaupten, dass der Film, im O-Ton da jetzt kein anderes, komplett anderes Filmgefühl entsteht bei dem Film. Wie gesagt, die Songs sind eigentlich auch das Hauptaugenmerk des Films, die sind auch auf Englisch. Von daher maße ich mir jetzt mal an zu sagen, dass das jetzt nicht viel ausgemacht hat. Und ja, was kann ich sagen? Also, ich verstehe jeden da draußen, der irgendwie dazu was, eine Beziehung zu dem Film hat. Wie auch immer die entstanden ist. aber ich verstehe das. Das ist alles cool. Für mich jetzt als Erstwatch mit meinen fast 33 Jahren im Jahr 2019, muss ich leider sagen, reicht dann auch einmal. Habe ich abgehakt und wie gesagt, ich fand den einen Song, der war ganz cool, der in der Halle, und wie gesagt, ich gebe ihm die Nachricht, die er vermitteln möchte, und die guten Absichten für ihr jüngeres Publikum auch, um ihnen vielleicht auch einfach ein bisschen was mitzugeben auf ihre verspielte Disney-Art, aber der Film an sich ist einfach halt wirklich ein klischeehaftes, triefendes, buntes, gebleachtes, schön geföhntes Stück Kacke.
Der Abschluss kam jetzt so ein bisschen out of nowhere.
Ich wusste nicht, wie ich das einfach anders rüberbringen soll, ohne nochmal zu sagen, dass ich den Film an sich doch ganz schön schlecht fand. So als Film, rein als Film für mich. Ja, also wie gesagt, alle die da ein Herz für haben, es tut mir leid, nimm es nicht persönlich, aber High School Musical wird nicht mein Freund in diesem Leben.
Das ist okay. We're soaring, flying.
Ja, we're in this together now und so.
Es gibt, kennst du mit Sicherheit die Jungs, die auch die Star Wars Songs gemacht haben, Bad Lip Sync?
Ja, klar.
Die haben tatsächlich 20 Minuten lang High School Musical gemacht mal. Ich glaube, das war sogar für den Disney Channel selbst oder so. Und das We're All In This Together am Ende der Song, das ist so klasse parodiert. Das ist super großartig. Das
muss ich mal angucken.
Ja, das kann ich dir gerne den Link zuschicken. Das ist klasse.
Sehr gerne, sehr gerne.
Aber zum Beispiel einfach, um mal auch zu zeigen, was wie dieser Film auf ja meine Generation, also auf die Leute meines Alters so gewirkt hat. Ich war vor ein paar Monaten auf dem Kiez abends und ich war schon ziemlich angetrunken und auf einmal lief der Song in einem Club. Und du hast nicht geahnt, wie auf einmal auf der Tanzfläche da rumgebrüllt wurde. Das ist unfassbar gewesen.
Ja, aber ich sag ja, ich glaube, es gibt da eine Zielgruppe und ich glaube, es gibt da vor allem eine Generation, die hat den zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen, ja, wie man es nimmt, der falsche bin ich eher zum richtigen Zeitpunkt gesehen und hat da irgendwas mitgenommen, was ich in diesem Leben nicht mehr greifen werden kann wahrscheinlich.
Das ist okay. Vielleicht wirst du ja beim zweiten Film da ein bisschen besser drüber denken.
Ja, bitte, aber gib mir bitte ein bisschen schon vor.
Ich war nicht schon mal vor, der zweite ist schlechter.
No shit, Sherlock. bevor du weitermachst, wir haben uns noch überlegt, kurze Neuerung, wir haben uns was überlegt, und zwar jedes Mal, egal ob wir euch die Filme jetzt empfehlen oder nicht, wie gesagt, es ist ja immer so ein bisschen auch natürlich, ihr müsst euch aus dem rausziehen, was wir sagen, ob das irgendwie klingt, ob es euch unterhalten könnte, aber jedenfalls, wenn ihr natürlich die Filme euch auch mal angucken wollt, wir haben euch eigentlich nie verraten, wie und wo ihr das machen könnt, und wir haben uns überlegt, wir geben euch immer jetzt mal kurz eine Empfehlung mit, wenn wir über die Filme gesprochen haben, und zwar ist es so, dass High School Musical, wenn ihr das tatsächlich doch mal euch ranwagen wollt und euch die Ohren versauen, dann, es gibt eine Blu-ray, eine deutsche von Disney, in der Remix-Version. Das ist jetzt kein anderer Film, sondern das bedeutet einfach, der Film hat da eine Karaoke-Version mit drauf, wo die Untertitel mit so einem Bällchen mitlaufen, weil es damit ihr mitsingen könnt. Das ist dann für die Guilty Pleasure-Fans unter euch. Die ist aber, wie ich gesehen habe, die ist scheinbar out of print. Die kam schon 2008 raus, also ist schon über 10 Jahre alt, die Blu-ray. Und die gibt's in den gängigen Online-Stores wohl nicht mehr. Die ist ausverkauft. Kostet mittlerweile dann irgendwie bei Resellern irgendwie 50 Euro oder so. Es gibt sonst noch eine DVD, die ist noch zu haben für irgendwie 6, 7 Euro bei Amazon. Und ansonsten, so wie ich geguckt habe, geht natürlich auch. Ich habe ihn digital bei Amazon einfach mir geliehen für 3 Euro. Kann man auch kaufen für, glaube ich, für 9. Digital, das geht auf jeden Fall auch. Und auch sonst solltet ihr natürlich über die gängigen Streaming-Angebote einfach mal schauen, ob ihr ihn da findet. Aber bei Amazon wieder gibt es ihn auf jeden Fall entweder als DVD sofort zu haben oder eben digital, falls ihr Bock auf High School Musical habt.
Nicht als Blu-ray?
Was denn?
Hattest du eine Blu-ray erwähnt?
Ja, über die habe ich gerade ganz gut geredet.
Sorry, ich habe vergessen zuzuhören.
Das ist gut. Nein, ich sagte gerade, die Blu-ray ist ausverkauft.
Ah ja, okay.
Die ist vergriffen, die kostet jetzt mittlerweile im Resale 50 Euro im Dreh, habe ich
gesehen. Nee, ich dachte tatsächlich, es gibt noch eine normale Blu-ray-Version in dem Sinne.
Es gibt nur die eine. Und die ist wohl vergriffen. Wie gesagt, die ist ja schon ein bisschen älter. Die ist noch nicht mal aufgelegt worden, dann, weil der Film so gut ankam, weil die alle ausverkauft haben.
Ist aber auch so absurd, dass es anscheinend ja irgendwie dann keine Trilogie-Box oder sowas mal gibt, weil das würde sich ja anbieten.
Nee, das ist wohl nicht. Also es gibt keine Box gesehen oder irgendwie mit zwei Teilen oder irgendwas. Es gab nur einzeln, die ich gesehen habe.
Strange. Kommen wir dann zu meinem Film und wo du es angesprochen hattest, das ist bei Sharpay und wie heißt er nochmal? Ray?
Nee. Ryan.
Ryan. Sharpay und Ryan schon eine merkwürdige familiäre Beziehung ist. Das hatte ich auch. Also auch bei meinem Film gibt es eine sehr merkwürdige familiäre Beziehung.
Das stimmt, ja.
Ich habe mir angeguckt von Alfred Hitchcock Die Vögel aus dem Jahr 1963. Ja, also ich glaube, zu dem Film an sich muss man nicht unbedingt viel sagen. Ein absoluter Klassiker im Genrefilm. Und ich lese jetzt einfach mal die Inhaltsangabe vor, die bei der OFDB hinterlegt ist, weil die ist wirklich lustig, wie ich finde. Aus einer Laune heraus folgt die verwöhnte Millionärstochter Melanie Daniels dem Rechtsanwalt Mitch Brenner ins idyllische Bodega Bay. In einer Tierhandlung in San Francisco hatte sie sich als Verkäuferin ausgegeben und Gefallen an dem smarten Kunden gefunden. Mit Melanies Ankunft bricht Unheil über das kleine Nest herein. Alles, was Flügel hat, überfällt Kinderpartys, flattert in die gute Stube harmloser Bürger und wartet vor der Schule auf das Pausenzeichen. Niemand ist vor den Bestien sicher. Ohne ersichtlichen Grund hacken die geflügelten Feinde auf alles ein, was sich bewegt. Dun, 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 dun.
Auf alles.
Auf alles. Ich habe mir echt überlegt, dieser Film, wenn man den heute so machen würde, wie würde ein Trailer dazu aussehen? Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß auch gar nicht, wer das Video gemacht hat. Der typische Trailer von heute. Und dann hat man so Einblendungen, so one single note. Und dann kommt so halt einmal eine Klaviertaste. Bim, deep, boah. Und so. Und ich glaube, das würde zu diesem Film so perfekt passen einfach.
Es kommt doch jetzt bald, oder ist es auf Netflix US, ist doch jetzt auch schon dieser neue Film, wo alle jetzt sagen, das ist so eine Mischung aus The Birds, also die Vögel, und A Quiet Place, dieser The Silence. Hast du das gesehen, den Trailer?
Nee.
Da gibt's, das sind halt auch so komische Flugvogelmonster und die reagieren auf Sound. Also wirklich Mensch. A Quiet Place nur mit Flugmonstern.
Ist ja innovativ.
Und so ungefähr stelle ich mir den Trailer dann vor, nur vielleicht nicht ganz so cheesy, aber das ist auch halt so, alle so, mein Gott, dann sitzen sie oben so auf den Hochspannungsleitungen und alle schleichen durch die Straßen und dürfen keinen Sound machen. Uiuiui, ganz innovativ.
Vielleicht ist es ein besserer Film als A Quiet Place, den ich ja gar nicht mal, also den ich ja nur so gut fand. Ja, auf jeden Fall. Was habe ich denn erwartet von Die Vögel? Wie ich schon meinte, Klassiker des Genres. Wobei man auch jetzt die Frage stellen kann, welches Genre? Schwierig.
Findest du es ein Horrorfilm? Schon mal vorweg?
Nee. Es ist, für mich ist es ein Thriller. Also, weil fürs Horror fehlte mir
der Horror.
Ja, nicht der Horror. Es fehlten mir irgendwelche Ausbrüche in irgendwelche Richtungen. Weil es gibt ja durchaus Gewaltszenen. Die sind auch, also für die Zeit fand ich das ganz schön ordentlich. Aber halt jetzt auch nicht genügend. Man hat halt diese Vögel als Bedrohung, aber es ist jetzt auch doch was Zugreifbares. Ja.
Ich würde den, glaube ich, maximal als Mystery bezeichnen.
Ja, so ein bisschen.
Thriller-Mystery.
Mystery-Thriller, irgendwie sowas.
Ja.
Ja, und ich habe ja mein Problem mit Klassikern, dass ich, wenn ich die sehe, die häufig gar nicht so geil finde. Ich habe jetzt zum Beispiel Mary Poppins nochmal gesehen mit meiner Partnerin. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, wir haben den ja zusammen bei einem Filmabend geguckt, wie viel ich verpennt.
Genau, auch zum ersten Mal damals.
Ja, wie viel ich verpennt haben muss, weil ich konnte mich einfach an gut die Hälfte gar nicht mehr erinnern. Also entweder war ich an dem Punkt schon so betrunken, dass gar nichts mehr ging, oder es war wirklich, ich habe echt viel geschlafen. Und da ist mir aber auch aufgefallen, ich finde den nicht so geil, den alten.
Ja, aber die Erkenntnis hatten wir damals schon, aber wenn du die Hälfte nicht gesehen hast, ist das natürlich nochmal was anderes, aber
ja.
Nein, ich glaube, es war damals auch die falsche Uhrzeit irgendwie. Wir haben ihn dann irgendwie Mitternacht geguckt und irgendwie war der Aufmerksamkeitsspanne für so einen Film irgendwie nicht mehr ganz da, habe ich das Gefühl.
Ach, gehabt, ja. Nach 4 Stunden Metropolis und danach Psycho, dann kann man nochmal Mary Poppins gucken.
Genau, das war eine weirde Filmauswahl, die wir haben.
Oh ja, es ist mein zweiter Hitchcock nach, wie gesagt, Psycho, den wir an dem Tag auch geguckt haben. Und ja, auch bei Psycho war ich so, boah, ja, für die Zeit ist sicher halt spannend, aber irgendwie so richtig gekickt hatte er mich nicht. Mhm. Dementsprechend war ich skeptisch, was die Vögel angeht. Und ich habe den Film jetzt 2-mal geguckt, einfach weil man hat ja Zeit. Beim ersten Mal hatte sich das bestätigt. Beim ersten Mal habe ich mir den angeguckt und war so, Mensch, Film, komm mal aus dem Quark. Weil der geht ja auch über 2 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und es wird, also ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel geredet wird.
Okay, also du hast mit mehr Vögeln gerechnet als ihr Dialog. Ja, du hast mit mehr Handlung, also mit mehr Action quasi als.
Ja, Handlung. Oder einfach mehr, dass man dieses, dass die Bedrohung einfach viel mehr da ist. Weil die gesamte, also ganz, ganz lange Zeit spielen Vögel halt überhaupt keine Rolle.
Das stimmt, ja.
Also beziehungsweise sie spielen eine Rolle, aber dazu komme ich gleich noch. Sondern man hat halt den Aufbau der Beziehung zwischen zwischen Melanie und halt ich bin heute ganz schlecht mit Namen, Mitch. Und wie sie ihm halt nach Bodega Bay hinterherfährt, etc. pp. Und dabei passiert halt erstaunlich wenig. Jetzt, nachdem ich den Film einmal gesehen habe, ich mich ein bisschen eingelesen habe und auch verschiedene Theorien hatte und den ein zweites Mal guckte, muss ich sagen, das Ding ist gar nicht so scheiße. Also, das ist jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, sondern der Film ist echt, also, ist echt klasse, was so das Ganze, die ganze Metaebene angeht. Und da fand ich das auch so lustig. Der Wikipedia-Artikel ist sehr zu empfehlen. Der ist richtig, richtig klasse zu dem Film. Und zum Beispiel, ich suche gerade mal die Kritik raus, ich weiß nicht, warum das da mal drin steht, aber das evangelische Filmbeobachter aus 1963 hatte damals geschrieben, Vögel greifen wieder ihrer Natur Menschen an. Diese unheimliche Bedrohung wird durch perfekte Dressuren effektvoll demonstriert. Zweifelhaft ist, ob in dem Film ein tieferer Sinn hineingedeutet werden kann. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass es eine merkwürdige Familienkonstellation gibt. Und der Mitch hat ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu seiner Mutter Lydia. Und ich glaube, beziehungsweise, dass, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, das denken auch viele andere, das ist der Schlüssel zu diesem Film. Diese gesamte Geschichte mit der Frau, die nach Bodega Bay kommt, in einen sehr abgeschotteten Ort, was ja auch dadurch ein bisschen unterstrichen wird, dass gesagt wird im Radio, die Vögel sind nur im Bodega Bay so aggressiv. Dann hat man Mitch, der jedes Wochenende nach Hause fährt, um seine Mutter zu besuchen und seine kleine Schwester. Und die Mutter ist sehr, sehr, sie ist eine Mutterhenne und sehr protective. Das fehlt mir das deutsche Wort. Verrückt.
Ja, also er beschützt, sie beschützt halt.
Ja, also sehr einnehmend. Einnehmend, war mal so. Ja. Hattest du dir da mal mehr Gedanken drüber gemacht? Was man da so reindeuten könnte in den Film?
Tatsächlich auch nicht so wirklich, nee. Also, wenn du jetzt dann wirklich mit Psychoanalysen kommst, dann so tief, glaube ich, war ich in die Vögel noch nicht dran, nee.
Aber weil das ist ja nun mal die Frage, die sich einfach stellt bei diesem Film. Warum machen die Vögel das? Oder was soll das alles? Hattest du dir da mal Gedanken zu gemacht? Oder war es immer nur so, jupp, sie machen's und deswegen ist der Film spannend?
Ich hab die Vögel halt tatsächlich auch erst zweimal gesehen, überhaupt. Und für mich hat das, also ich habe das tatsächlich immer nie so abgewandelt auf die menschlichen Handlungsstränge. Also ich habe die Vögel immer an sich als, wie gesagt, so als Mysterium gesehen. Also den tieferen Catch darauf, wie das beides zusammenhängt, habe ich jetzt so nicht ergründet bei meinen Watches beiden, nein.
Ich habe jetzt auch keine ich habe mir jetzt auch keine eigene große Theorie so zusammengesponnen, aber es gibt zum Beispiel ein klasse YouTube-Video, ich werde mal kurz in meinem Verlauf gucken, das hatte ich mir eben gerade nochmal angeschaut, das heißt The Birds, Why Do the Birds Attack? Das ist von einem YouTube-Channel, die Filmanalysen machen. Nämlich heißt es The Take by Screen Prism. Also kann man sich definitiv mal angucken, ist mega spannend und die interpretieren die Vögel auf zwei Arten. Einmal als, was ein bisschen oberflächlicher ist, als eine Art Rache der Natur gegen den Menschen.
Gut, das ist das Naheliegende, ja.
Das ist nämlich das Oberflächliche, also das sagen sie
so,
auch. Das,
so, so eher als fast schon als Naturkatastrophe ansehen, ne, so ein bisschen, ja.
Genau. Was ja auch dann durchaus interessant wird, weil die Vögel werden erst so richtig aggressiv, wenn ja Melanie nach Bodega Bay kommt. Und was das erfährt man auch sehr schnell, Melanie ist eine sehr offene junge Frau. Also es gibt dann die Geschichte, wie sie nackt in Rom in den Pool gesprungen ist und so weiter und so fort. Dass sie vielleicht dann die Sünde da reinbringt und das ist ein bisschen jetzt im biblischen Ausmaße, da hatte man zum Beispiel in Ägypten die Heuschrecken, dass die Vögel so in der Art interpretiert werden. Was aber viel, viel spannender ist, dass die Vögel dafür stehen, wie Frauen miteinander umgehen. Denn das erfährt man auch in diesem Film. Mitch ist durchaus ein Frauenheld und Melanie trifft auch eine seiner Ex-Frauen. Ja, jetzt hören wir natürlich jetzt den Namen nicht. Annie Hayworth, so. Und die, gerade am Anfang sind die auch so ein bisschen nicht nett zueinander. Und die Vögel sollen so ein bisschen das darstellen, gegeneinander aufreiben, nur eines Mannes wegen. Und dann haben wir ja auch noch Lydia als Mutter, die einfach mega pisst ist, dass da jetzt eine Frau in Mitches Leben kommt, die, für die er anscheinend mehr empfindet. Und generell zu diesem Film kann man sich tatsächlich sehr, sehr krass einlesen. Ich hätte das einfach nicht vermutet nach dem ersten Mal sehen und dementsprechend war die Zweitsichtung doch so ein bisschen augenöffnender und ich habe auf jeden Fall Bock, den noch ein paar Mal zu gucken. Also mit dem Hintergrund guck ihn dir noch mal an. Also es ist durchaus spannend, was man da alles einlesen kann.
Ja, das habe ich jetzt so habe ich jetzt so noch nicht gesehen, beziehungsweise habe ich da auch jetzt nicht so, noch nicht analysemäßig beschäftigt mit dem Film. Aber das macht natürlich komplett Sinn. Ich meine, muss ich auch sagen, Hitchcock hat natürlich auch schon Erfahrung mit seltsamen und schwierigen Mutter-Sohn-Beziehungen.
Stimmt eigentlich, ne?
Ne? Also auch Psycho. Damit spielt er ja gerne, aber das habe ich tatsächlich bei Die Vögel, diese Alliteration da drauf, irgendwie fehlte mir bisher.
Nicht Alliteration, aber das ist das, wenn zwei gleiche Buchstaben.
Nee, deshalb wollte ich auch gar nicht sagen. Ich bin halt auch.
Allegorie.
Ich war ja in Endgame letzte Nacht. Ich hatte zwei Stunden Schlaf, nur zur Info.
Wow.
Also falls ich mal Wörter vergesse oder einfach einschlafe, dann muss ich mich kurz wecken.
Das ist okay.
Nee, aber ich habe diese Parabel eben auf die Übertragung, auf die Handlungen der Menschen bei The Bird echt noch nie so genau unter die Lupe genommen. Aber es ist ein super Punkt. Also guter Fund auch. Dann werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal unter neuen Augen vielleicht mal anschauen, definitiv. Das YouTube-Video können wir gerne verlinken. Ja. In unseren Shownotes, dann können sich die Hörer das mal selber ein Bild machen.
Und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass jedes Mal, also dass die Vögel immer dann attackieren, wenn die Beziehung von Mitch und Melanie voranschreitet, was ja auch dann so ein bisschen das unterstützt. Und dass nach jeder Vogelattacke Menschen irgendwo damit konfrontiert werden, dass sie sich selbst von anderen abschotten. Also dass Melanie dann in diese Telefonzelle geht, um sich vor den Vögeln zu schützen. Oder eine der geilsten Szenen, wie ich finde, weil die mich so ein bisschen an The Mist erinnert hat, die Stephen King-Verfilmung, wo sie in dieser Hafenkaschemme sind und da die Ornithologin sitzt und sagt, ach, papalapap, das kann doch gar nicht sein und so weiter und so fort. Und dann hat man ja den großen Angriff, diesen mit der Explosion und all dem drum und dran. Und dann sind die ja, gehen sie ja wieder irgendwo hin und dann hat man diese eine Verrückte, die auf Melanie zugeht und sie sind schuld. Das fand ich unfassbar geil. Die sehen auch beim ersten Mal. Abseits von diesem gesamten Metakram. Dass der Film von 63 ist, sieht man ihm an.
Ja, das stimmt.
Ich kann es ja schon mal sagen, ich habe den Film kann man umsonst sehen bei Prime gerade. Und ich weiß nicht, ob die Version so ideal ist, denn gerade was Ton angeht, hast du sehr, sehr viel Hintergrundrauschen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja. Und der Film benutzt unfassbar viele Special Effects, die man ihm aber wahrscheinlich in der damaligen Zeit nicht angesehen hat. Hast du zum Beispiel eine Idee, wie sie die Geräusche gemacht haben, der Vögel? Das sind keine Vögel, Vogelgeräusche.
Wie waren das? Ich habe mal das Making of geguckt auf der Blu-ray. Da war das nämlich dabei. Ich komme mal, sag mal, ich weiß es gerade nicht mehr. Hast du es gelesen?
Auf einem Mixturtrautonium. Das ist so eine Art Vorläufer des Keyboards, des Synthesizers.
Genau, ach stimmt, ja, ja, ja.
Und da haben auch Deutsche mit dran gewirkt. Das war ganz witzig eigentlich. Und dann hat der Film unfassbar viele visuelle Effekte, dass man zum Beispiel die Vögel werden ganz, ganz häufig, wenn sie im Hintergrund oder im Vordergrund sind, dann sieht man das, dass es nur über den, sozusagen über die andere Filmrolle der Schauspieler gelegt wurde. Und das heißt, man hat zwei unterschiedliche Aufnahmen, einmal Vögel und einmal die Schauspieler. Und die Vögel wurden zum Beispiel, das stand da auch, irgendwie zwei Wochen lang in einer Müllkippe irgendwo in San Francisco gefilmt und wurden dann angelockt und so weiter und so fort. Und das ist, es sieht sehr, aus heutiger Sicht sehr krude aus, aber es hat so einen gewissen Charme hat das Ganze. Es sieht sehr merkwürdig aus, aber es macht durchaus Spaß, sich das alles anzugucken. Ich fand's super unterhaltsam. Und ganz, ganz viele von solchen Effekten ziehen sich durch den Film. Das ist, der sieht tatsächlich immer noch ziemlich gut aus.
Man muss halt einfach diesen, wie du sagst, den Charme muss man einfach anerkennen. Also wenn man natürlich mit der Lupe da jetzt die Effekte auseinandernimmt, dann kann das noch schief gehen. Natürlich sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das eben ein anderer Standard war, ein ganz anderer als heute. Und wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ne, also damals war das schon augenöffnend so, ne? Also die Leute haben das damals komplett mitgenommen. Das heißt, wenn heute natürlich da irgendwo auch mal so eine Vogelattrappe durch die Gegend fliegt, so, dann muss man das eben hinnehmen natürlich und sich da jetzt nicht von blenden lassen, aber man darf sich davon nicht beeinträchtigen lassen, sondern sollte versuchen, eben natürlich mit dem Mindset von 60er Jahren dran zu gehen.
Und ich komme einfach nicht mehr von dieser Metaebene weg, es tut mir leid, aber zwei Sachen noch. Weil ich hatte gerade so den Gedanken, findest du den Film brutal?
Na, du hast es ja vorhin schon ein bisschen weggegriffen. Also für die Zeit damals hat er schon ein paar Szenen. Also der ist ja auch ab 16 immer noch bei uns. Also der hat schon seine fiesen Momente, sag ich mal.
Ja, ich denke gerade, also die Mutter fährt irgendwann zu einem Farmer, weil sie sich um den Angst hat. Und was findet sie raus? Ihm wurden die Augen ausgepickt. Und das sieht man halt full frontal. Das war schon, unangenehm. Und jetzt, wenn wir über dysfunktional Familien reden und fehlende Augen, fällt dir da irgendwas ein?
Sollte es?
Achso, ich dachte, du wärst weg. Ödipus.
Ach so, oh ja, okay, verstehe.
Ne, das kann man auch noch ein bisschen reinlesen. Und ja. Okay.
Ich merke gerade, irgendwie liegt da viel auf der Hand, aber irgendwie habe ich immer zu blöd dafür, das zu erkennen.
Ja, oder man, wie gesagt, beim ersten Mal habe ich ja auch einfach nicht drauf geachtet, aber wenn dann jemand kommt und einfach deinen Kopf dahin drückt und sagt, guck mal da, dann sieht man auch einfach super viel. Und man kann es auch erkennen. Zum Beispiel, oder auch die beiden einzigen Vögel, die ja nicht aggressiv werden im Bodega Bay, sind die Liebesvögel, die Melanie ja für die kleine Schwester von Mitch mitbringt.
Ja, stimmt, ja.
Und das wird auch sogar noch explizit gesagt, die ja die gesamte Zeit über im Käfig sind. Und dann ist eine Interpretation, dass die beiden für die Ehe stehen und nur, dass es so ein bisschen, ja, dass der Mensch nur in diesem Käfig der Ehe zufrieden sein kann, weil sonst wird er aggressiv.
Und wenn so eine du Geschichte sonst halt Love Triangles und uneheliche Beziehungen hast, wird alles furchtbar.
Ja, so ein bisschen. Also es gibt da unfassbar viel. Es tut mir jetzt auch leid für die Zuhörer, dass ich da immer drauf zurückkomme.
Ich glaube eher, das ist sehr interessant gerade. Also für mich ist es das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hab mich offensichtlich noch nicht mit dem Film richtig beschäftigt. Sonst, muss ich jetzt dringend wirklich noch mal gucken mit dem anderen Blick.
Umso besser, dass er halt zu streamen ist. Das ist doch schön. Ja. Schauspielerisch fand ich den Film durchweg gut. Ich war das bei dem Film, da gibt's ja auch diese Geschichte, dass T.P. Hedren, die Schauspielerin von Melanie, durchaus Schiss vor Vögeln hat. Und Hitchcock sie einfach beworfen hat in einer irgendwie mit Vögeln, um für die vernünftigen Reaktionen rauszubekommen. Generell hatte der ja irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis zu Frauen, wenn ich das so richtig mitgelesen habe. Und wenn man über Hitchcock redet, redet man ja auch gerne über Suspense. Wie der Film Spannung aufgebaut hat in bestimmten Szenen, fand ich richtig klasse. Da hast du die Szene vor der Schule, wo sie auf einer Parkbahn sitzt und hinter ihr ist ein Gerüst und da kommen immer mehr Krähen und es geht immer Schnitt, Gegenschnitt. Und sie merkt das erst ganz spät und ist so, fuck. Oder welche ich richtig, richtig geil fand, war die Szene, wo sie bei den bei ihnen im Haus sind, bei den Brenners, und Mitch sieht einen Spatz. Und so in dieser Bruchteil einer Sekunde weiß der Zuschauer und auch Mitch so, verdammt. Und dann kommen die da durch den Schornstein durch und machen da die Hölle auf Erden. Das war richtig krass. Also das hat der Film ziemlich gut hinbekommen. Allerdings, wie gesagt, zwischendurch wird halt sehr viel erzählt. Wenn man jetzt mit dem Gedankengang rangeht, okay, ich suche wirklich nach Hinweisen, die mir dabei helfen, den Film zu entschlüsseln, dann macht der Film einen deutlich mehr Spaß. Also mir zumindest. Das liegt vielleicht an meiner Möchtegern-Germanisten-Vergangenheit. dass ich einfach Bock drauf habe, da viel rein zu interpretieren. Aus reiner Unterhaltungsfilmsicht ist der, glaube ich, relativ schwierig in der heutigen Zeit. Weil er hat ein sehr langsames Pacing und dann sind die Payoffs auch eher so, ja.
Ja, das stimmt. Aber das ist aber auch so ein Ding irgendwie. Ich habe das Gefühl, so richtig um Payoffs ging es ihm halt auch nie, ne? Es geht schon mehr um den Weg. Es geht eben um den Aufbau dieser Spannung, der Atmosphäre. Das ist so, glaube ich, eher mal so sein Weg gewesen. Also diese Payoffs sind ja auch tatsächlich dann immer sehr kurz und naja, und jetzt auch nicht immer so heftig wie jetzt auch die Szene mit den Augen, ne?
Ja. Aber ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen. Nach dem ersten Mal sehen war ich ein bisschen, ja, was heißt enttäuscht? Ich wusste ja, also ich hatte, okay, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet, aber wie gesagt, nach mehrmaligen, das ist so einer der Filme, der, glaube ich, sehr gewinnt, wenn man ihn mehrmals sieht. Und ich habe noch mal eine Frage an dich. Und zwar, weil ich habe jemanden zu Hause, der überhaupt nicht auf Horrorfilme kann, der das überhaupt nicht mag. Glaubst du, den Film kann man auch Horroranfängern empfehlen?
Na, da wir ja eben quasi schon festgehalten haben, dass es ja eigentlich kein Horrorfilm ist, dann muss man eigentlich wirklich eher die Frage stellen, da musst du so wirklich auf die Ebene runterbrechen, welche Elemente hat er und sind das Elemente, die der Person aufstoßen? Also Frage ist, was mag die Person am Horror denn speziell nicht? Also ist es was Ekel, ist es der Ekel, ist es Gore, ist es die Spannung, ist es der Grusel? Also daran muss man es noch ein bisschen festmachen, glaube ich. Also ich glaube schon, dass es jetzt kein Film ist, wo man jetzt unfassbar Angst kriegt. Also dafür ist er ja auch doch irgendwie zu. Also er spielt ja nicht in irgendwelchen dunklen Höhlen oder so. Ne? Er spielt ja auf einer Straße am helllichten Tag meistens. Er baut ja Spannung anders auf als jetzt durch irgendwelche unheimlichen Einstellungen oder Bilder oder sonst. Also ich finde auch gerade dieser, es ist ja fast eher schon Terror teilweise. Ne? Also diese Vögel zusammen mit diesen wirren Soundeffekten dann eben, die sie da erzeugen, das erzeugt fast so eine Beklemmung oftmals in den Szenen. Und ich glaube, ich sag mal, wenn du solange jetzt keine Vogelphobie hast, irgendwie eine ausgedehnte, glaube ich schon, dass man den Film gut gucken kann, auch mit jemandem, der sonst wenig in die Richtung guckt. Aber ja, es ist ja kein Horrorfilm.
Nee.
Also ja, wenn diese Augenszene da vielleicht jetzt irgendwie sie aufstoßen könnte, dann halt da die Augen zu. Aber ich glaube, an sich ist das, glaube ich, jetzt ein Film, den man jetzt, also ich glaube nicht, dass da jemand aufspringt und rausrennt irgendwie. Meine Vermutung ist einfach mal, meine Einschätzung.
Zum Abschluss meiner Metaebenen Ausführungen. fand ich eigentlich ganz interessant. Das hatte das Video, was ich eben gerade erwähnt hatte, auch noch rausgestellt. Es gibt ja diese Szene gegen Ende, wenn sie wirklich, wirklich von diesen Vögeln zermartert wird. Mhm. In so einem Raum. Das ist mir auch schon beim ersten Mal aufgefallen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sie stöhnt da richtig. Und das ist alles irgendwie sehr sexuell aufgeladen. Sie sagt dann ja auch so, oh Mitch. Das war ein bisschen strange. Und ist ihr aufgefallen, wann die Vögel aufgehört haben zu attackieren?
Nee.
Wenn die Mutter sie akzeptiert als jemand, um die sie sich kümmern kann, die Hilfe braucht, das ist alles super strange. Ah.
Krass.
Es ist super
da
merkwürdig.
Hast du ja heute mal richtig Hausaufgaben gemacht, Matze. Ich bin sehr begeistert.
Ja, kaum hat man mal Zeit, ne?
Ja, aber mega interessant. Also ich bin jetzt schon wieder heiß. Also ich habe ja die Blu-ray hier, ich habe das schöne Amazon-Steelbook, was letztes Jahr rauskam. Das werde ich vielleicht noch mal auf die Watchlist setzen für demnächst mal. Also das habe ich echt so noch nie gesehen. Das ist wirklich, aber es macht komplett Sinn. Also Hitchcock ist ja kein Regisseur der einfachen Dinge so. Also das macht schon Sinn, dass da mehr drin steckt, als das Auge, sag ich mal, sieht. Aber ich sag halt, ich habe den wirklich zweimal gesehen. Das letzte Mal ist auch schon wieder, ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung tatsächlich nicht noch mal geguckt, weil ich habe ihn zwar schon grob im Kopf so von Abläufen her, aber es reicht eben jetzt natürlich jetzt nicht, um jetzt akut auf die Hintergründe, die du jetzt natürlich benennst, jetzt noch eingehen zu können. Aber das werde ich auf jeden Fall dann noch mal ansetzen. Und vielleicht wird das echt noch mal so ein kleiner Augenöffner für den Film auf einer Ebene, den man so nicht eigentlich nicht wahrnimmt, sag ich mal. Oder vor allem nicht erwartet. Hast du ja auch nicht, ne? Wie man ja auch hört. Eben. Also du warst ja auch mit einem klassischen Horror, Suspense, was auch immer, Thriller, warst du im Fahrwasser und dann hast du plötzlich eine diepe Meta-Geschichte bekommen.
wo du gerade die Blu-ray erwähnt hast, die ist letztes Jahr rausgekommen, die neue?
Das Steelbook letztes Jahr, ja. Da ist auch ein schönes Making-of nämlich drauf.
Sieht richtig gut aus. Und wer den Film irgendwie sich mal kaufen möchte, es gibt unzählige DVDs und Blu-rays. Also
genau, also bei Amazon, also bei überhaupt bei großen Resellern findet man eigentlich generell was. Und wie du halt gesagt hast, gerade für spontane und jetzt nicht Sofortkäufer, die noch nicht eine Sammlung haben wollen, ohne ihn gesehen zu haben, ist halt gerade bei Prime kostenlos drin, ne?
Ja. Also da wird man auf jeden Fall
fündig. Und wie du sagst, ich glaube tatsächlich die Blu-ray hat bessere Qualität, das stimmt. Weil die haben für das Steelbook, ich meine, die hat noch ein neues Master. Zumindest haben sie eins genommen aus dem Ausland, was noch mal ein bisschen aufgewertet war im Gegensatz zu den vorigen Veröffentlichungen. Ist auf jeden Fall eine super VÖ und deswegen, weil du sagst, gerade von wegen irgendwie war technisch nicht ganz so vom Bild, Ton, was du eben meintest, beim Stream. Vielleicht hat Amazon da in Prime noch eine ältere Variante. Das davon könnte vielleicht sein. Vielleicht haben die noch.
Davon gehe ich auch aus, einfach.
War es denn schon, also hast du das Gefühl, du guckst eine Blu-ray oder eher DVD?
Nee, eher DVD. Okay. Also auch, weil es
dann glaube ich tatsächlich, dass die Blu-ray nur anderes Master hat, weil die sieht schon sehr gut aus fürs Alter auch. Aber wie gesagt, für einen First Watch, wer ihn eben nicht kennt gerade, macht ja dann Stream auf jeden Fall Sinn. Und wenn man dann auf den Vogelgeschmack kommt, dann kann man sich ja sonst die Blu-ray noch nachträglich holen, wenn er gefällt.
Also ich würde da auch dann eher zur Blu-ray empfehlen, wenn es da ein besseres Master gibt und so weiter und so fort. Dann lass uns doch zu dem Film für die nächste Ausgabe kommen.
Ja, aber wie gesagt, aber freut mich trotzdem auf jeden Fall, dass er dir gefallen hat. Also ich verstehe, gerade unter dem Vorbehalt, den du gesagt hast eben, dass du auch eben öfters Probleme hast mit älteren Filmen. Das geht mir ja manchmal genauso. Ich kenne ja auch natürlich längst nicht alles aus dem Klassikerbereich, deswegen machen wir die ganze Chose ja hier auch. Und es ist einfach manchmal schwierig. Ich meine, wir haben es bei High School Musical gesehen.
Steht auf einer Ebene.
Kaum 10 Jahre und schon nicht mehr guckbar. Nein. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass da Hitchcock ein bisschen dein Herz gewinnen konnte. Und du, wie gesagt, sogar dich angehalten hast, gefühlt hast, noch Hausaufgaben zu machen. Das ist ja, besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Auf jeden Fall.
Und jetzt musst du mir aber noch sagen, habe ich die Metaebene bei High School Musical verpasst oder?
Nein, High School Musical hat keine Metaebene.
Sehr gut, dann habe ich alles richtig gemacht.
Schön.
Katsching, dann, wir kommen zu den Schaubefehlen für die nächste Folge.
Schick mal rüber, du fängst an.
Ich fange an?
Mhm.
Gucken, hoffentlich hat das mir, genau, in die Zwischenablage. Du guckst quasi einen eher neumodischeren, aber wie ich auch finde, eben Klassiker und vor allem ein wichtiger Film. Ein sehr wichtiger Film und ein immer noch aktueller Film und ein immer aktuell wahrscheinlich leider bleibender Film. Und zwar guckst du
von Get Out kenne ich schon. Oh! Ja, oh, das wird spaßig.
Wir machen mal ein bisschen Politik.
Ja, wir gehen ein bisschen Kannstein beißen.
Ja.
American History X. Mhm. Ja, musst mit du, Edward Norton als Nazi. Sehen.
Ja.
Denke ich auch.
Der ist, naja, ist einfach, also ich finde den grandios. Der ist so böse und, ja, aber wieder, dann gleichzeitig trotzdem eben einfach, der ist immer wieder aktuell. Das, der ist leider, den kriegst du leider nicht, ja, von der Weltkarte, diese Thematik. Das ist leider nur mal so, das wissen wir alle. Und, ja, ein absolut grandioses Stück.
Dann werden wir auf jeden Fall nächstes Mal eine richtig, richtig tolle Feelgood-Folge haben. Denn der Film, den du von mir bekommst, ist nicht, also ist, naja, wirst du ja sehen. Das Schöne ist, dafür musst du noch nicht mal irgendwo dir was streamen oder so. Denn wir haben auch schon mal drüber geredet, du hast den Film schon.
Na. Das mag ich auch sehr gerne, wenn du mir Sachen gibst, die lange in meinem Regal stehen, nicht immer zu voll war, rauszuholen. ich darf mir endlich mal mein Steelbook von Perfect Blue angucken.
Ja.
Ein Satoshi Kon Anime, ein legendärer, den ich mir mal auf, ich habe die UK Blu-ray im Steelbook. Ja, muss ein Klassiker sein, habe ich schon sehr, sehr viel von gehört. Und wie es immer so ist, man kauft sich irgendwie was zusammen und dann steht es auch im Regal, man kommt nicht dazu. Ja, deswegen, dann darf ich ihn jetzt endlich mal hervorkramen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ist sehr ja schön. Auch so ein bisschen so Noir-Thriller-mäßig, so in die Richtung geht das, glaube ich, so, ja.
Schau ihn dir an.
Ja. Bin sehr gespannt.
Gut.
Ja, Anime und Geschichte. Mal grob zusammengefasst. Ja, wird spannend.
Auf jeden Fall.
Bin sehr freudig gespannt. Ja, Matze, dann haben wir es mal wieder. Es tut mir sehr leid, dass ich den High School Musical Hype leider nicht weiterführen und teilen kann. Ich hoffe,
das ist okay. Nicht
allzu enttäuscht. Und auch die Twitter-Bubble.
Nur auf menschlicher Ebene.
Ja, das ist okay. Ich hoffe, die Twitter-Bubble verzeiht mir. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin euch in der großen Pause treffen und ein bisschen tanzen und singen. Da halte ich euch nicht von ab, aber ich gucke dann vom Seitenrand zu und lache über euch.
Wow. Ich gehe jetzt
ja,
ein paar Vögel zähmen.
Ja, gut. Lass dich nicht von den Krähen haken, sag ich mal. Ne? In Magdeburg weiß man ja nie, was so durch die Gegend zieht.
Ja, hier im Kurgebiet. Da könnten ja vielleicht ein paar aggressiv werden.
Der ein oder andere Rotspatz und könnte da tief fliegen. Musst du aufpassen.
Super.
Wir haben es und bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr, ja, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann schaut rein und gebt uns eure Meinung. Und wie immer, guckt auf Twitter, da könnt ihr dann wieder natürlich auch fleißig für den Namen der nächsten Episode voten.
Mhm. Und eigene Vorschläge sieht man ja vielleicht bei der Episode, funktioniert manchmal, wenn sie einfach richtig gut sind.
Dann, eigentlich müssen wir uns was überlegen. Eigentlich müssen wir, wenn ihr Vorschläge einsendet und die sind so gut, dass wir sie nehmen, dann müssen wir euch eigentlich irgendwie entlöhnen. Müssen wir uns mal so überlegen.
Kriegen wir.
Ja, vielleicht irgendwie einen toten Vogel zuschicken oder so.
Wow.
Ihr kriegt ein Lifetime-Abo von High School Musical 1 bis 3.
Mhm.
Aber wobei, damit mache ich dann doch gefallen. Das ist nicht gut. Also, in dem Sinne, Dankeschön und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.